Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit. Dichterisch denken, so lautet der Titel des Essays von Amir Eschel. Ein Text, der die Kraft von Kunst und Dichtung in Stellung bringt gegen das reine Nützlichkeitsdenken so mancher Machteliten. Dichterisch denken könnte auch als Titel über unserer kompletten heutigen Sendung stehen, denn wir beginnen mit einem Urgestein des gedankenreichen und radikalen Dichtens mit Friederike Mayröcker. 95 Jahre alt ist die österreichische Schriftstellerin mittlerweile, aber ihre Lust am Schreiben scheint ungebrochen zu sein, auch wenn zunehmend Motive der Vergänglichkeit, des Alterns und des Todes Raum greifen. Mayröckers Werk umfasst Lyrik, Prosa, Hörspiele und Essays und ist in fast 8 Jahrzehnten zu einer literarischen Sensation in der Literaturgeschichte geworden. Die Wienerin nimmt immer noch am literarischen Geschehen teil und vor allen Dingen findet sie nach wie vor Gehör bei der jungen Lyrikgeneration. Vielleicht auch deshalb, weil ihre Texte immer noch unverbraucht und frisch wirken. Ich bin noch jung in meinen Träumen bin ich high, heißt es in ihrem neuen Band mit dem Titel »Da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete«. Carola Wiemers stellt Friederike Mayröckers Buch vor.
Als im Jahr 1997 Friederike Mayröckers »Brütt« oder »Die seufzenden Gärten« erschien, sollte diese Liebesgeschichte ihre letzte sein. Komponiert aus einem mit konkreten Daten versehenen Briefkonvolut in Tagebuchform wird darin das Schreiben als ein Arrangement bezeichnet, in dem alles eine Farben-Gedanken-Gefühlsexplosion ist und zugleich eine Kopf- und Körper- und Erinnerungsexaltation. Wie solch entgrenzte Grundierung in einem Textgewebe entstehen kann, erscheint selbst dem schreibenden Ich rätselhaft.
Ideen habe ich keine beim Schreiben, sage ich. Du musst etwas wagen, wenn du arbeitest, sage ich. Du musst etwas einsetzen, nämlich dein Leben, deine Gesundheit. Du musst tollkühn vorgehen. Ich glaube tollwütig, sage ich. Auf niemand Rücksicht nehmen, am allerwenigsten auf dich selbst. Alle Regeln des guten Geschmacks außer Acht lassen. Ja, verächtlich machen, alle Begrenzungen überschreiten.
Mayröckers Sprachästhetik ist radikal. Ihre Poetologie mutig. Realität und Fiktion sind in unendlichen Fältelungen ineinander verwoben. In Grenzen verbunden nennt sie es. Dieses Prinzip des kühnen Arrangierens lässt sich nahezu physisch auch in ihrem jüngsten Text, »Da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete«, nachvollziehen. In vertrauten Grundakkorden von Melancholie, Pathos, Lebens- und Liebessehnsucht wird das Universum der begnadeten Sprachkünstlerin in einer simultanen Dringlichkeit gegenwärtig. In Zuständen zarter Verwahrlosung, während Worte entschwinden und wieder auftauchen, schaut sich die Schreibende selbst bei allen Verrichtungen zu, bettet den Kopf in die zerrissenen Bücher auf dem Fußboden, durchlebt den Tag ihrer Geburt als eine wundersame Exaltation des Erinnerns.
Es kommt mir vor, dass ich mich an die Stunde meiner Geburt erinnern kann, den Anblick meiner schönen jungen Mutter sowie an die Ausrufe der Hebamme Engelgotteskind. Es war ein Nachmittag im Winter 24. Wie kann es sein, dass ich mich erinnere, dass mein Vater sagte, ich sei ein hässlicher Nachkomme, weil ich von gelber Farbe?
In nahezu tröstlicher Weise werden Geburt und Tod eng geführt. Engführungen dieser Art sind charakteristisch für Mayröckers Ästhetik. Durch sie hindurch entfaltet sich die Sinnhaftigkeit und Sinnlichkeit einer Sprachwelt, in der Farben zu Klängen werden, Gerüche mit Vogellauten kommunizieren, Assoziationen wuchern.
Die Vögel greifen nach den Holunderbeeren und ich habe eine halbierte Nuss gefunden, in welcher keimte ein Ast, Canzone, von Liebe nach einer Fotografie des Ateliers von Arnulf Reiner.
Derweil grundiert ein permanenter Tränenfluss die Szenerie. Nie zuvor musste das Ich mit den sicht- und lesbaren Zeichen verborgener Regungen derart kämpfen und hat sie doch unter Kontrolle.
Während ich den Wasserhahn aufdrehe, höre ich, dass du flüsterst. Pneu des Waldes, Liebstöckel, Märzenbecher, Augengewässer. Man fragt mich, was die Materie sei meines neuen Buches.
Auch wenn Tränen das poetische Werk Mayröckers als wahrste aller Botschaften, wie Roland Barth es nennt, seit langem motivisch bestimmen, nun benetzen sie nahezu jede Zeile. Bereits auf der ersten Seite wird dadurch eine synästhetische Mnemotechnik in Gang gesetzt.
Das Plätschern der Quelle dort damals Bad Ischl, an dem Strome, wo wir von Tränen überströmt, damals der Pianist im Gastgarten mit dem Hündchen aus seinem Schoß.
Auf 200 Seiten entsteht so eine dichte Tränentextur, signiert mit expressiven Vignetten von Büscheltränen, wilden Tränen, extremen Tränen. In ausgewogenen Klangvariationen werden Seelen- und Schreibzustände angestimmt, zeigt sich im Wechsel zwischen eingetrübtem, verschleiertem Blick und schmerzhafter Klarheit eine Landschaft aus Zeit, bis schließlich der Wunsch beredt wird, sich doch endlich einmal ausweinen zu können. Natürlich bestimmt allein das Text-Ich, wann und wie geweint wird. Sein Kunstauge sondert als Organ des Geistes und der Seele Flüssigkeiten in verschiedenen Frequenzen und Dosierungen ab. So etwa beim morgendlichen Erwachen, wenn ein Tränenvergießen das Zwischenreich der Sinne öffnet, um schließlich mit 1000 Armen die Sprache locken, heranlocken zu können. Ist doch der frühe Morgen ganz vom Bedürfnis erfüllt, alles aufschreiben zu wollen, was das Ich im Innersten bewegt.
Als ich dem Doktor sagte, dass ich weinen müsse beim Schreiben, sagte er, nun ja, die Tränen am Morgen, Weltseele am Morgen nun, ja, die kleine Nachtstiefel.
Was die Weltseele betrifft, befindet sich Mayröcker in bester Gesellschaft. Ein Gruß geht wie so oft an den Tränenfreund Friedrich Hölderlin, der in seinem Gedicht Tränen bittet,
ihr weichen Tränen, löschet das Augenlicht mir aber nicht ganz aus, ein Gedächtnis doch, damit ich edel sterbe.
Auch Roland Barthes, Jacques Derrida, Man Ray, Arnulf Reiner sind präsent. Und während Man Ray das kostbare Augenwasser einst versteinerte und in Glasperlentränen verwandelte, scheint Mayröcker ein Jahrhundert später mit einer Perlenkette der Tränen darauf zu antworten. Der Dichterfreund Marcel Bayer hat dieses poetische Tränengespräch schon früh vernommen. Er sieht darin eine Kulturtechnik fortgeführt, wie sie die alten Meister beim Malen von Stillleben anwandten. In der Träne gibt sich der Künstler selbst zu erkennen.
Ich zeichne dir eine Träne unter dein Auge, meine Zunge ist eine Herbstzeitlose auf deinem Lied. Ja, ich bin vielleicht ein Muffin und lasse mich verzehren von deinem Aug.
Dass dem Auge, das solche Wunder vermag, umfassend gehuldigt werden sollte, überrascht nicht. Wie anders ließe sich die Glückseligkeit erklären, überhaupt lesen und schreiben zu können?
Ich dachte, das Wichtigste in meinem Leben war, dass man mich lesen und schreiben lehrte. Damals, es regnete auf die Büsche im Schulgarten. Unvergessliche Zeit, ich war ein Mädchen mit schwarzen Haaren und blauen Augen.
Friederike Mayröcker hat mit »Da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete« wieder eine Liebesgeschichte par excellence geschrieben. Die Geschichte einer absoluten, bedingungslosen Liebe zur Sprache, zum Schreiben, zum Leben. Solch Leidenschaft lässt sich in der wilden Form des Poems, das seit den Etüden als Vorstellung einer kleinen Übung zwischen Poesie und Prosa ihre Textcollagen beherrscht, nur bedingt zähmen.
Auf 10 Spitzen muss das Poem trippeln, weißt du, und zirpend. Ach, die Nachahmung des Schönen. Täuflinge sind wir des Regens, der neue Frühling. Goldregen, wo du beheimatet bist.
In zarten wie eleganten Sprachbewegungen bekräftigt die große Poetin noch einmal ihr Credo, dem sie über 7 Jahrzehnte treu geblieben ist.
Wir wollen keine Fabel lesen, eher Narzissmus. Der Rosenverkäufer nämlich. Ich habe viel in den Werken des Jacques Derrida gelesen. Hätte ich nicht lesen gelernt, wie unglücklich wäre ich jetzt.
Friederike Mayröcker, da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete. Vorgestellt von Carola Wiemers. Der Band hat 201 Seiten, kostet 24 Euro und ist bei Suhrkamp erschienen. Und weiter geht es mit dem dichterischen Denken. Der israelische Dichter und Literaturwissenschaftler Amir Eshel, er lehrt an der Stanford University in Kalifornien, ist auch hierzulande kein Unbekannter mehr. 2013 begab er sich in seinem Buch Zukünftiges mit Hannah Arendt auf die Spur einer neuen postutopischen Humanität. 2018 erschien von ihm im Suhrkamp Verlag das Buch Zeichnungen. Es vereinte Gerhard Richters Gemäldezyklus Birkenau mit Gedichten von Amir Eshel. Nun ist auch bei Suhrkamp Amir Eshels Essay Dichterisch Denken erschienen. Dieser Text knüpft an die Begegnung mit Gerhard Richter an und ergänzt diese Ausführungen mit einer Reihe von weiteren Betrachtungen zu bildender Kunst und Dichtung. Volkmar Mühleis stellt das Buch vor.
Dichterisch Denken von Amir Eshel ist das Buch einer Vergewisserung. Einer Vergewisserung aus US-amerikanischer Perspektive. Der Literaturwissenschaftler beklagt zum einen den herrschenden Utilitarismus im amerikanischen Bildungswesen, das blanke Kosten-Nutzen-Denken bis in die Lehrinhalte hinein, zum anderen das politische Gebaren einer Machtelite, prominent in der Figur des heutigen Präsidenten, die demokratische Teilhabe zielgerichtet aushöhlt, in Anfeindungen von Presse und Bürgerrechtsbewegungen zum Beispiel. Beides wirkt sich auch auf Europa aus, über PISA-Richtlinien, Social Media und anderes. Das Buch von Eshel ist also hochaktuell. Und in der amerikanischen Originalausgabe wurde das im Titel bereits deutlich: Poetic Thinking Today. Dichterisches Denken wird somit als Alternative zum Kalkül von Nutzen und Macht gedacht, ausgehend von Hannah Arendts Frage, ob es ein Denken jenseits der logischen Zwänge gäbe. Amir Eshel bejaht diese Frage mit drei Beispielen aus der Literatur, der Malerei und der Bildhauerei. Den Gedichten von Paul Celan und Dan Pagis, einem Gemäldezyklus von Gerhard Richter und den Skulpturen von Dani Caravan. Als ein Buch der Vergewisserung hat er es im Stil persönlich und essayistisch gehalten, ohne dabei anekdotisch oder ausschweifend zu werden. Das engagierte Anliegen wird von einer sachlichen Strenge getragen. Denn so fokussiert der Blick auf drei Beispiele erscheint, so komplex ist doch die Gemengelage, ethische Relevanz und künstlerische Wirksamkeit gemeinsam zu sehen. Mit Celan etwa begreift Eshel die Künste in einem ethischen Horizont.
Die Dichtung ist ein wahrhaftiges Reservoir aller menschlichen Erfahrung und niemals nur ein Ausdruck dichterischer Virtuosität, immer mehr als ein Quell ästhetischen Vergnügens. Als Poiesis ist dem Gedicht alles eingeschrieben, was zu seiner Entstehung geführt hat. Vom Leben des Dichters und der historischen Kulisse bis zu sämtlichen historischen Schichten der verwendeten Sprache.
Nur in der detaillierten Analyse kann eine solche Annahme anschaulich werden. Eshel gelingt es, frei von wissenschaftlichem Jargon, neuralgische Punkte seiner Beispiele offenzulegen. Bei Celan etwa im Vergleich zum israelischen Dichter Pagis, der wie er aus der deutschsprachigen Bukowina stammte, jedoch im Unterschied zu Celan vom Deutschen zum Hebräischen überging. Sprache als eigenes Erbe, wie bei Celan, oder als neu erworbenes Erbe, wie im Falle einer Fremdsprache bei Pagis, führt bisweilen zu einem anderen dichterischen Umgang damit. Während Celan einen Satz in 5 Zeilen bricht und das vermeintlich Selbstverständliche so öffnet, bricht Pagis Redewendungen nicht auf, sondern kontrastiert sie, spielt mit ihnen. Über die eigene Dichtkunst hinaus zeigen sich auf diese Art Weisen des bewussten Umgangs, des dichterischen Denkens, wie es sich im aufmerksamen Lesen erschließt. Oder im Betrachten. Der Autor reiste nach Deutschland und Israel, um einzelne Werke von Gerhard Richter und Dani Caravan zu sehen und mit ihnen darüber zu sprechen. Gerade im Kapitel zu Richter werden Schlüsselmomente künstlerischer Entscheidungsfindung deutlich, am Scheitern einzelner Vorhaben. So suchte der Maler seit den 60er Jahren danach, die Shoah in der Kunst zu thematisieren. 2018 schließlich malte er 4 abstrakte Ölbilder nach den Vorlagen von 4 Fotografien, die jüdische Zwangsarbeiter in Auschwitz-Birkenau unentdeckt machen konnten, um damit die Ermordung der Gefangenen zu dokumentieren. Birkenau heißt Richters Zyklus und ist in Dresden ausgestellt. In Berlin wiederum besuchte Amir Eschel das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas von Dani Caravan.
Je nach Blickwinkel spiegelt sich auch das Reichstagsgebäude im Teich wider, was dazu führt, dass die Spiegelbilder der Körper und Gesichter von denen, die am Wasser stehen, mit dem des Gebäudes verschwimmen. Durch das Prisma dieses Anblicks verbindet sich die Politik untrennbar mit dem menschlichen Kreis. Die umgebenden Pflastersteine verkünden die Orte, an denen jene, die man als nicht zur Menschheit zugehörig betrachtet hatte, ermordet wurden. Dieser Akt der Brutalität resultierte aus Entscheidungen, die in eben jenem Gebäude und in der unmittelbaren Umgebung getroffen wurden. Im Reichstag.
Der israelische Bildhauer hat einen kreisrunden Teich mit dunklem Grund angelegt, umgeben von den einzeln gebrochenen, flachen Steinen. Ein Teich, der dunkel spiegelt, was sich über ihm zeigt, ob Gesichter, Gebäude, der Himmel, die Wolken. Ausgehend von der Dichtung, dem imaginären Raum, behandelt Eschel dichterisches Denken als ein allgemein künstlerisches Umgehen, ebenso mit der Fläche des Bildes wie auch der räumlichen Weite eines Denkmals, einer Skulptur. Die Auswahl seiner Beispiele bewegt sich bereits in dem Spannungsfeld von Kunst und Moral. Wie kann er darüber hinaus eine ethische Relevanz künstlerischer Umgehensweisen behaupten? Am schlüssigsten findet er hierauf eine Antwort im erneuten Verweis auf Hannah Arendt. In ihrem Buch »Das Urteilen« zeigte sie eindrücklich auf, dass Immanuel Kants Kritik der Urteilskraft nicht nur ästhetisch, vielmehr auch politisch gedeutet werden kann. Urteilskraft ist die Fähigkeit, unterscheiden zu können, ob zwischen schön und hässlich oder gut und böse. Diese Fähigkeit entscheidet sich im Gebrauch, nicht in einem davon unabhängigen Wissen. Wenn Wissen Macht ist, dann lässt sich die Urteilskraft also dadurch nicht vereinnahmen. Sie bietet immer noch einen Ausweg. Diese Offenheit teilt sie mit der Kunst. Der Titel von Eschels Essay ist demnach gut gewählt. Dichterisch denken, das heißt, die Urteilskraft zu schulen, wie sie für Kunst und Moral gleichermaßen von Belang ist. Amir Eschel hat einen praktischen Leitfaden geschrieben, der daran erinnert und dazu anregt. Und in genau dieser herzlichen Einladung zur Anwendung liegt auch seine brisante Kraft.
Volkmar Mühleis zu Amir Eschels Essayband Dichterisch Denken. Das Buch ist in Surkamps jüdischem Verlag erschienen, 279 Seiten, 24 Euro. Die Übersetzung aus dem Englischen leistete Ursula Köhmen. Lassen wir zum Schluss Friederike Mayröcker noch einmal selbst zu Wort kommen mit ein paar Zeilen aus ihrem 2018 erschienenen Band Pathos und Schwalbe.
Bist ein wenig schrullig heute, so Illy. Mein unaufhörlicher Impetus ist die Überstürzung, der die Scham auf den Fersen folgt, sich entäußert zu haben, sich nackend zu zeigen, sich entblößt zu zeigen. Siehe auch Jacques Derridas Anmerkung über die Scham wegen des Nacktseins in Anwesenheit seines Hundes.
Die Wienerin mit ihrem typischen Mayröcker-Sound. Heute erreichte uns die Nachricht, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Laudatio auf den indischen Wirtschaftswissenschaftler und Philosophen Amartya Sen halten wird. Sen nimmt am 18. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse den Friedenspreis des deutschen Buchhandels entgegen, wegen der Corona-Auflagen nur mit begrenzter Gäste- und Zuschauerzahl im Frankfurter Römer. Soweit für heute im Büchermarkt. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell, dann mit meiner Kollegin Sophie Stiegler am Mikrofon. Da wird es unter anderem um den neuen Corona-Impfstoff gehen, der ab sofort in Russland zugelassen ist. Und hier am Mikrofon verabschiedet sich jetzt von Ihnen Angela Gutzeit.